Herzlich willkommen bei Wir müssen reden, dein Podcast für agile Organisationsentwicklung. Hier geht's um Agilität, Führung in komplexen Umgebungen, Teamdynamiken und vieles mehr. Schön, dass du auch diese Woche eingeschaltet hast und los geht's. Einen wunderschönen guten Tag zusammen und an meiner Seite wieder der liebe Martin und heute auch zu Gast der Alex. Hi zusammen.
Servus, ein Servus aus Oberösterreich.
Hi, Grüße aus München, hallo.
Als Minga.
Als Minga, genau, ja. Nach der positiven Rückmeldung von euch zu unserer letzten Reihe oder aus der letzten Folge der Reihe Management Smalltalk wollen wir da jetzt wieder dran anschließen und wir haben den Tipp aus der Community bekommen, dass wir uns heute mal den Spruch anhören sollten, das nehmen wir uns mal mit. Und genau diesen Spruch haben wir uns auch mal mitgenommen, wir haben ihn analysiert und jetzt wollen wir ihn heute mit euch nach der bewährten Formel wieder dekonstruieren. Wir schauen uns mal kurz an, in welchen Situationen kommt dieser Satz denn vor. Dann gibt es denn überhaupt eine historische Einordnung? Gab es irgendwann mal einen Zeitpunkt, wo dieser Satz denn richtig war? Dann schauen wir auf die Funktion, Nutzen oder den Sinn in Unsinn finden. Und zum Schluss geben wir dann auch gerne noch eine Alternative, was man denn sonst stattdessen machen könnte. Ja, Martin, starten wir auch direkt ein. Was ist denn die Situation?
Ja, das ist so was wie, das nehmen wir uns mal mit, haben wir ganz oft schon gehört irgendwie, ne, tun wir uns, dass wir jetzt drauf rumdenken können, mal diese Situationen kurz vor Augen führen, ne. Also eine klassische Situation ist im Meeting selber, ne, also wird dann gesprochen und einer hat einen Vorschlag und da wird diskutiert und so und dann irgendwann kommt es dann, der Punkt, und dann sagen, ah ja, sehr gut, Herr Meier, ja, das nehmen wir uns mal mit, gell, so. Oder ich treffe den Chef auf dem Gang und sag, du Chef, du, wir haben da ein Problem, Dings, tralala. Und er sagt, ja, hört sich das an und sagt, ja, das nehme ich mal mit. Das sind so typische, prototypische Situationen, in denen sowas passieren kann. Ja, und das wollen wir uns mal ein bisschen beleuchten. Ein bisschen den Sinn im Unsinn natürlich wieder suchen. Und auch so fragen, wo kommt denn das her? Ja, gab es das schon mal, hat es schon mal irgendwie Sinn gemacht, ja, dass man sowas sagt? Ja, weil wir irgendwie spüren wir, dass da irgendwie irgendwas Komisches ist dran. Ne? Also man hat so den Verdacht, dass das vielleicht irgendwie mitgenommen wird und dann nichts passiert vielleicht oder man weiß es nicht.
Und oder am besten im Nachgang besprochen wird, den noch keiner gefunden hat.
Ja, genau. Wo ist der? Wo ist der Nachgang? Ja.
Alex, wie können wir das denn historisch einordnen? Gab es denn irgendwann mal einen Zeitpunkt, wo der Satz überhaupt richtig war oder wo kommt das denn her?
Naja, historisch war natürlich ein bisschen schwierig, weil es ja kein Wortspiel ist, so wie die Leute ans Boot holen, wie bei der vorigen Aufnahme. Aber ich habe schon ein bisschen was recherchiert. Vorweg meine obligatorische Unterscheidung oder Abgrenzung auch jetzt wieder für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich unterscheide mal zwischen dem Mitnehmen von Objekten, also 2 Kilo Kartoffeln und oder höhenverstellbare Schreibtische, also von dem sprechen wir heute nicht, oder? Wir sprechen auch nicht von Mitnehmen von Erkenntnissen, also so wie zum Beispiel bei in einem Seminar die Abschlussfrage, was nimmst du dir mit? Wobei, da kommt ja auch auf öfters die Antwort, den Bademantel, also auch wieder ein Objekt. Ja, manche nehmen sich nur den Bademantel mit vom Seminar.
Aus dem Hotelzimmer, meinst du? Ja, okay.
Ja. Hatte ich schon öfters gehört, Seife, Duschhaube, Bademantel. Essen war gut, ja, also das nehme ich mir mit. Ich denke, heute sprechen wir eben vom Mitnehmen von Themen, nämlich in einer zeitlichen Dimension, in einer zeitlichen Verschiebung. Und da haben wir das historisch ein bisschen angesehen, wie Arbeit sich so entwickelt hat. Und jahrtausende lang war ja die Arbeit ein Handwerk. Und das ursprüngliche Handwerk war nicht mal für einen Markt, sondern für einen selbst. Also ich habe Geschick und dann stelle ich was her. Und irgendwann hat er gesagt, hey, das gefällt mir, das kann ich ja brauchen, kannst du mehr davon produzieren. Bis halt irgendwann das Thema mit der Manufaktur gekommen ist, also die Handwerkskunst, die Handwerkszünfe haben sie dann in Manufakturen zusammengeschlossen. Das war ja auch der industriellen Revolution geschuldet. Also man hat quasi die Ideen der Erfinder, die Maschinen, so in Handwerksbetrieben ja gar nicht mehr so handhaben können. Also wurden dann Manufakturen entwickelt, große Fabrikshallen, wo halt immer so der Meister mit seinen Schülern zusammengestanden ist. Aber ob es jetzt Handwerk oder Manufaktur ist, es ist von der Logik dasselbe. Alles an Material, an Werkzeug, an Ware war an einem Ort. Also die Leute im Gewerke, wenn man jetzt Henry Ford hernimmt, der Meister, der quasi den Zinn-Lisse Modell T zusammengebaut hat, hat alles an Wissen, alles an Material und Werkzeug vor Ort gehabt. Also da hat höchstens irgendwer mal was wiederum von, weiß ich nicht, was zum Essen mitnehmen können, aber es ging um kein, also alle Entscheidungen konnten vor Ort getroffen werden. Ich denke mal, dieses Mitnehmen, lange Einleitung, hängt schon mit der Organisation zusammen, also wo dann sozusagen die Manufaktur an die Grenzen gestoßen ist, wo man Organisationen gebildet hat, also das viel besungene Lied des Taylorismus, wo quasi Organisationen mit einer Hierarchie, mit funktionaler Arbeitsteilung entstanden sind. Und, also das ist eine These von mir, die Logik der Delegation von Entscheidungen in die Betriebe gekommen ist. Ja. Also dort, und das ist jetzt meine These auch, warum dieser Satz dann Einzug in die Teppichboden-Management-Räume gefunden hat, also in die Denkfabriken, ja, dort, wo nämlich Fach- und Entscheidungskompetenz getrennt wurden. Dort werden Dinge mitgenommen. Ich habe also ein Buch ein bisschen gelesen im Vorfeld, das war so sehr stark sich mit Delegation beschäftigt. Da hat es ja dieses Bad Harzburger Management-Modell gibt's ja, wurde ja gelehrt. Und das setzt eben auf dieser Delegation.
Das packt man in die Shownotes, das Buch.
Und diese Delegation, haben wir ein bisschen rausgeschrieben, braucht eigentlich, sage ich mal, 7 Grundvoraussetzungen. Eine stark ausgeprägte Hierarchie ist vorhanden. Die oder der Vorgesetzte müssen mit Macht ausgestattet sein oder die Vorgesetzten brauchen sozusagen einen Wissensvorsprung gegenüber den Angestellten, gegenüber den Mitarbeitern. Die Mitarbeiter arbeiten funktional getrennt in Arbeitsteilungen, also alle Buchhalter in einem Raum und alle Controller in einem Raum. Die Mitarbeiter haben wenig bis keinen Marktkontakt und der Markt ist träge und nicht gesättigt, also nicht dynamisch.
Also und damit kann ich es ignorieren, ne? Also damit kann ich die Dynamik, die noch da ist, kann ich ignorieren. Genau. Und kann die Organisation genau. So bauen. Genau. Ne?
Mhm. Ja. Und eben zu dieser einleitenden Frage, ich denke mal, in so einem Organisationssetup mit trägen Märkten wurde eben dieses Mitnehmen, hat sich dort etabliert.
Ja, Mensch, Wahnsinn, was hinter so einem Satz alles stecken kann, das wusste ich jetzt auch nicht. Für mich klang jetzt da aber auch raus, also jetzt aus der Vergangenheit heraus, Taylorismus spielt ja auch mit rein, dieses Einhalten von Berichtswegen dann, oder? Also gerade wenn ich eine sehr stark hierarchische Organisation habe, dann war ich als Mitarbeiter dazu verpflichtet, mehr oder weniger die klassischen Berichtswege einzuhalten. Und wenn ich selber nicht entscheiden durfte, konnte, dann habe ich sozusagen meinem Chef gegeben und er musste es dann mitnehmen. Und entweder hat es er dann eben entschieden oder er musste es dann weiter mitnehmen und den Berichtsweg, die hierarchische Leiter nach oben klettern.
Und es war ja auch so angelegt, ne? Also der soll das gar nicht entscheiden, weil der weiß ja, hat er gar nicht das Wissen, um es zu entscheiden. Mhm. Ne? Also man hat ihm ja auch das Wissen nicht gegeben, um es zu entscheiden. Und deshalb macht es Sinn. Da muss ich sagen, gut, ich weiß nicht, was soll ich jetzt tun, sag's mir. Wird nach oben delegiert. Ne? Und dann kommt so ein Satz, Herr Meier an der Drehbank, ich nehme das mal mit.
Ja. Okay, sehr gut. Dann lass uns doch jetzt mal auf die Funktion schauen, warum sich dieser Satz bis heute eigentlich noch hält und was denn da funktional hinter diesem Satz sich alles so versteckt. Martin, was haben wir denn da?
Ja, also die erste und da können wir so ein bisschen eine Klammer drüber spannen. Wie fühlt sich denn das an, wenn man das selber sagt? Ja? Wenn man dann auseinander geht. Genau so. Ja? Also jetzt kommt irgendein Team, ich hätte da Problem, ja? Und dann, ich nehme das mal mit und dann ist erstmal Ruhe. Ja? Also das im Prinzip verschiebe ich es natürlich in die Zukunft und das führt zu einer Entlastung erstmal, ne, für mich. Das heißt, ich muss nicht ad hoc jetzt entscheiden. Ja? Ich tue die Entscheidung aufschieben Und das erstmal fühlt sich das ein bisschen besser an als vorher. Ja, weil vorher war ja ein Problem da. Ja, jetzt muss ich es nicht sofort.
Also neben der Entlastung würde ich auch sagen, ist es dann aber eine Entscheidungslethargie. Ich weiß jetzt nicht, ob es eine Funktion ist, da können wir gleich nochmal drauf eingehen, aber die Funktion ist, dass ich eine Entscheidung nicht jetzt fällen muss, sondern sie einfach in die Zukunft schiebe. Und der Glaubenssatz, der dahinter steckt, könnte ja dann sein oder ist wahrscheinlich, ich muss mir erst noch mehr Wissen anhäufen, weil ich dann in der Zukunft mit mehr Wissen bessere Entscheidungen treffen könnte. Das könnte dann dahinter liegen. Ich habe jetzt nicht genug Informationen und in der Zukunft kann ich dann mit mehr Wissen noch bessere Entscheidungen treffen.
Das würde auch zusammenpassen mit der Grundvoraussetzung fürs Delegationsmodell, dass ich einen Wissensvorsprung haben muss, der mir wahrscheinlich in dem Moment, wo ich sage, das nehme ich mir mit, nicht vorhanden ist, aber ich das dem Kommunikationssystem, also dem Meeting, dem Raum, mir nicht mitteilen kann, dass ich das nicht weiß.
Ah, ja.
Und in dem Fall macht es auch Sinn, ne? Also das ist nicht böse, dieser Satz, der da kommt, weil es macht Sinn, weil es hat eine Funktion, ne? Genau die beschriebene. Ja? Also da macht es durchaus Sinn sozusagen und da ist es auch so angelegt. Ja?
Wobei das jetzt sogar noch mal eine weitere Funktion war, das heißt ja auch, dass die Funktion sein kann, dass man sich in der jeweiligen Situation nicht die Blöße gibt. Ne? Du musst nicht jemanden vorführen oder ich muss mich nicht vorführen, ich muss mich nicht outen, dass ich was nicht entscheiden kann. Es ist total anschlussfähig, weil ich einfach sagen kann, super Punkt, Herr Müller, das nehme ich mit. Ich habe eigentlich überhaupt gar keine Ahnung, wovon der spricht, ich habe kein Wort verstanden, aber Herr Müller, Sie haben bestimmt recht, das nehme ich mir mit.
Ja, bedeutungsvoll. Ja,
die Situation abgewatscht.
Ja, und bedeutungsvoll, ja. Wirken bei völliger Ahnungslosigkeit, ja. Ja, das ist ein guter Punkt. Und es kann auch eine Hilfestellung sein, ne? Also so, keine Ahnung, der Kollege verhaspelt sich total, ne? Und redet sich im Kopf und Kragen und er ist irgendwie nicht so ganz unausgegoren, die Idee. Und dann hilft man dem, ja, dem Mitarbeiter, und sagt, ja, das ist eine gute Idee, das müssen wir noch mitnehmen, ja. Das tun wir noch ein bisschen weiterdenken und so, ja, sehr gut, Herr Müller, nehmen Sie das mal mit, ja, und dann helfe ich ihm aus der Patsche raus, ja. Also das kann auch diese anschlussfähige Kommunikation, dieses Schmiermittel, ne, was da passiert, das kann auch gut sein, dieses Wort.
Das heißt, dieselbe Situation nur umgedreht, also man hilft sozusagen den weniger Mächtigen im Raum aus der Patsche. Also wir haben ja sozusagen jetzt eine Funktion herausgearbeitet, wir stellen das klassische Organisationsmodell, ne, also der Wissensvorsprung und Macht vom Chef nicht in Frage. Also somit kann sich das eigentlich die Organisation entlastet sich dadurch. Ja. Weil wenn der Chef jetzt sagen würde, ich habe keine Ahnung, von was Sie da sprechen, was machen wir jetzt? Ja. Dann würde ja sozusagen die ganze Idee, ich baue Organisationen, wie ich sie baue oder wie ich sie gebaut habe, in Frage stellen. Ich glaube, da wird man dann sozusagen als, ich stelle mir das so vor, dass man als sage ich mal, Manager oder als Vorgesetzter im Raum von der Organisation dazu instrumentalisiert wird, das so zu sagen. Also wie eigentlich fast wie ein Passagier. Weil die Sätze kommen ja reflexartig. Es ist ja nicht so, dass man jetzt lange überlegen muss, sage ich jetzt, das nehme ich mir mit. Sondern es kommt eher wie aus der Pistole geschossen.
Ja, weil sich in der Vergangenheit aber auch als nützlich erwiesen hat, ne, eben weil es so anschlussfähig ist. Das ist ein sozial akzeptierte Ausrede, wenn man so will. Dann heißt es immer, ja, okay, gut, dann hab's ich jetzt nicht mehr, der Chef hat's und dann kümmert man sich drum. Ja. Aber genau, gleichzeitig ist der Punkt schon interessant, weil ich dadurch die gesamte hierarchische Struktur, also im Sinne des Taylorismus, eigentlich in Frage stellen würde, weil eigentlich wäre ja der Job des Chefs, es besser zu wissen. Und dann müsste ich es nicht mitnehmen. Das ist schon interessant.
Ja.
Das hat ja mal funktioniert. Also im trägen Märkten war das auch okay. Also entweder hat der Chef gleich entschieden, weil er ja die Organisation verstanden hat. Also es gibt ja so diese These, dass man sagt, auch wenn man heutzutage eine Organisation nach einem klassischen betriebswirtschaftlichen, tayloristischen Modell aufbaut, verändern sie sich automatisch hinter dem Rücken ihrer Mitarbeiter. Also es bleibt nichts anderes übrig. Also das so diese Geschichten, also es auf die Hinterbühne passt sich an, egal was die Vorderbühne sagt. Und irgendwann hat es ja gepasst. passt. Also irgendwann war diese Anpassung ja nicht notwendig, sondern die Organisationen wurden verstanden und entweder kommt jetzt, komme ich wieder zurück, Martin sofort, entweder hat der Chef sofort entscheiden können, weil er die Situation verstanden hat, weil er den Wissensvorsprung hat, oder es war wirklich ein Thema zum Mitnehmen in die höhere Chefetage. Also das wird hier nicht entschieden, sondern das wird weiter oben entschieden. Und wir haben auch die Zeit dafür.
Und ergänzend dazu, in der heutigen Zeit wird dieses Mitnehmen halt häufiger notwendig, ne? Weil es einfach mehr Überraschungen gibt, die nicht im Prozess so nicht vorgesehen sind. Und da muss man dann beraten, okay, was machen wir denn? Und nachdem die meisten Organisationen mit tayloristischen Strukturen gesteuert und betrieben werden, muss das natürlich immer alles mitgenommen werden. Ja, jede Überraschung, die kommt, muss mitgenommen werden. Nach oben rauf delegiert, runter, quer, fällt ein. Ne? Also die Häufigkeit von diesem Satz, wäre jetzt meine Hypothese, ist in dem zunehmenden Zeitalter quasi gestiegen, ja? Weil immer mehr mitgenommen werden muss. Ja? Und deshalb geht uns der Satz dann auch schon so auf die Nerven, weil wir den so ständig hören. Und das ist eigentlich nur ein Ausdruck dessen, dass quasi diese Organisation mit tayloristischen Strukturen bedient wird, ja, und sie aber mit der Dynamik des Marktes gerade nicht zurechtkommt. Ja. Also die Dynamik des Marktes muss dauernd mitgenommen werden. Und das ist der Indikator, den wir gerade sehen, ja, dass das eben gerade aktuell nicht mehr funktioniert. Für bestimmte Fälle ja, aber für viele Fälle auch nicht mehr. Ja.
Also da würde ich jetzt, wenn ich jetzt Organisationsentwickler wäre, also wenn ich beauftragt werde, wäre das für mich sozusagen ein Beobachtungsgegenstand und würde mir die Frage stellen, wie oft wird hier in dieser Organisation etwas mitgenommen, also abgesehen von Objekten. Ne?
Und ja, das ist ein Messindikator. Könnt ihr einen Counter machen, wie oft dieses Wort vorkommt? Je oft, desto wenig dynamikrobust ist die Organisation. Ja? Das könnte fast schon korrelieren miteinander. Ja.
Ja, hat was. Ja.
Wobei wir jetzt noch eine weitere Funktion ja auch herausgearbeitet haben, die wir ja schon oben im historischen Kontext hatten. Also das Einhalten der Berichtswege, wie es früher gedacht war, ist ja heute teilweise auch noch sehr funktional. Weil selbst wenn wir dynamische Märkte haben, gibt es ja auch noch die Anteile, wo es durchaus berechtigt ist, dass zum Beispiel strategische Entscheidungen im Zentrum, also in der Hierarchie, getroffen werden müssen. Und dann ist es ja vollkommen korrekt, wenn man sagt, hey, ich gehe zum Chef und der Chef sagt dann, ich entscheide oder ich nehme es halt auch wieder mit. Ja, also auch der historische Kontext ist heute immer noch relevant, nur wenn er wahrscheinlich hoffentlich in einem kleineren Rahmen in vielen Organisationen da sein sollte.
Ja, da wären wir dann bei der Rot-Blau-Unterscheidung von Mitnahmen, oder?
Martin? Ja, richtig. Ja, genau. Also Blau sollte mitgenommen werden, ne? Und Rot sollte bitte da bleiben, wo der Fachexperte Kontakt zum Markt hat. Ne? Das sollte man eigentlich nicht mitnehmen. Ja, also
Rot komplex, Blau kompliziert, nochmals für die Übersetzung für die Zuhörer und Zuhörerinnen.
Ja, ja, genau. Die neu also, dazugeschaltet haben.
Genau. Also wenn was Rotes kommt, was Komplexes, wo es kein Wissen dafür gibt, dann müsste die Antwort heißen, du weißt was, das nehme ich jetzt nicht mit. Ja, das kriegst du wieder. Ja, also das darfst du jetzt bearbeiten oder ich helfe gerne mit, aber ich nehme es nicht mit. Ja? Weil im Grunde genommen ist diese ich nehme das mit, führt es natürlich auch zu, naja, also im Prinzip, ich mache es später, ne? Und wir kennen das aus der Technik, aus der Programmierung. Dinge, die wir später machen, das sind quasi Dinge, die nicht gemacht wurden, Arbeit, die nicht erledigt wurde, das sind technische Schulden. Also könnte man sagen, das ist eine Art kommunikative Schuld, die da entsteht. Ne? Also wenn ich es mitnehme, muss ich das ja irgendwann abtragen, diese kommunikative Arbeit, die da passiert. Ja? Also besser darauf achten, hey, ist das was Komplexes, dann ist es nicht geeignet fürs Mitnehmen.
Okay, für mich jetzt, also die Mitnahme von roten Entscheidungen, also Entscheidungen, die eher im wo es keine Antworten gibt in der Organisation, also wo kein Wissen vorherrscht, sollten eigentlich sofort entschieden, also nicht mitgenommen werden. Und wenn sie mitgenommen werden, dann sehen sie eigentlich kommunikative Schulden. Also gleich zu vergleichen mit so technischen Schulden, was man aufbaut.
Ja, könnte man so sehen, ja.
Wobei da ja auch wiederum man könnte zwischen zwei Sachen unterscheiden. Das eine ist ja einmal wie soll ich sagen, der Rucksack wird ja nicht kleiner. Also ich kann mir kommunikative Schulden aufbauen, aber wenn es wirklich relevante Entscheidungen sind, verschwinden die ja nicht. Die kommen ja irgendwann wieder, das fällt mir irgendwann wieder auf die Füße. Auf der anderen Seite könnte es natürlich schon funktional sein, weil ich da ja auch geschickt darauf hoffen kann, dass Themen einfach nie wieder auftauchen. Also ich kann vielleicht nicht sagen, den Punkt hatten wir vorhin schon mal, glaube ich, angesprochen in dem Meeting, ja, das Thema machen wir nicht, das wäre vielleicht zu forsch oder wäre eigentlich eine klare Entscheidung. Stattdessen sagt man, das Thema nehme ich mir mit, hoffe aber eigentlich, dass es nie wiederkommt. Es wird nicht nachgehalten, ich nehme es mit, keiner fragt mehr danach, Thema ist beerdigt und damit muss ich mich nicht wieder darum kümmern. Das kann ja auch passieren.
Da hätte ich jetzt auch eine Unterscheidung noch reingehakt, weil es kommt nämlich auf die Art der Tätigkeit drauf an. Ne? Wenn es jetzt was mit Wissen lösbar ist, dann kann ich es auf den Stapel legen und hoffen, dass bis dahin irgendwann mal Wissen existiert, um das zu lösen. Ja? Und dann macht es Sinn, vielleicht sogar zu warten, ne? Weil vielleicht erledigt sich das von selber oder es fällt weg oder sowas. Wenn es was Komplexes bleibt, kann es natürlich sein, dass sich das auch irgendwie mal erledigt, aber die Hoffnung, dass für ein komplexes Problem irgendwann mal Wissen existiert, die kann ich ad acta legen. Also deshalb macht es keinen Sinn, das auf den Stapel zu legen und zu warten, bis Wissen existiert. Ja?
Ich habe da eine Anekdote. Also mir ist ja vor vielen Jahren mal was passiert. Genau, ich habe ein Thema, ein Problem gelöst, sage ich mal, mit einem roten Anteil. Ein Kunde hat was gebraucht, wir hatten keine Prozesse dafür. Und ich habe entschieden, dass ich das quasi nicht kommuniziere, ja, zu meinen Vorgesetzten, sondern ich habe das dann halt auf selber entschieden mit meinen Leuten und wir haben das dann umgesetzt. Und so mit der Taktik, ich gehe erst nach außen, also ich erzähle erst darüber, wenn genug Fleisch am Knochen ist. Also das ist bei mir Regel Nummer 6, sprich erst darüber, wenn genug Fleisch am Knochen ist. Das habe ich dann gemacht, also ich war dann voll stolz und wollte es dann da meinen damaligen Vorgesetzten erzählen und fange zum Reden an und der wurde immer zorniger und zur Zornesfalte und hat gesagt, wer hat das genehmigt? Wer hat das beauftragt? Ja, und ich, was ich löse sogar der Kundenproblem, sozusagen, warum habe ich das nicht berichtet zur Mitnahme, ja, ins Gremium? Ja, das war also dann der Vorwurf zurück. Und ich war dann wirklich irritiert und dann bin ich eigentlich auch ziemlich, habe ich meine Rolle verloren und bin dann auch emotional geworden und das ist ein bisschen so hin und her gegangen und irgendwann habe ich dann gesagt, ich habe nicht 2 Jahre Zeit, bis ihr irgendwas entscheidet. Ich habe einen Kunden, der hat jetzt ein Problem und das hat jetzt gelöst werden müssen. Das war natürlich jetzt nicht irgendwie die Erleichterung, dass der Chef sagt, super gemacht, sondern er hat mich dann wirklich hochkantig dann aus dem Büro geschmissen. Ja. Es gab aber keine Konsequenz, weil ich letztendlich was angesprochen habe, was wir ja jetzt gut erläutert haben. Ich habe mich nicht auf diese technischen Schulden eingelassen, also auf diese kommunikativen Schulden eingelassen.
Du hast sie gar nicht entstehen lassen, ne?
Genau, weil, aber ich habe die Organisation dadurch ich dann berichtet habe, schon stark irritiert. Ja.
Da sind wir schon auf einem guten Weg dahin, wie können wir denn das jetzt besser machen? Ne? Also eine Taktik ist, diese kommunikativen Schulden, die da entstehen, einfach zu unterbinden, indem man sie einfach gar nicht antriggert. Ne? Also dass man sagt, okay, hey, ich melde das jetzt nicht weiter, ich probiere es zu lösen, ja, mit dem Risiko, was wir gerade gehört haben. Ja. Ja, das gefällt mir gut. Diese Sache der Verbindlichkeit, also und Klarheit. Würde ich jetzt auch als Ding sehen. Ja? Also konkret machen, wann machen wir es denn jetzt? Ne? Also wenn er sagt, jetzt nehme ich mit, sagt, okay, wann wollen wir drüber sprechen das nächste Mal drüber? Ja? Und dann hat man, ähnlich wie bei technischen Schulden, hat man ein Bearbeitungsdatum draufgeklebt. Ne? Also ja, uns ist klar, da haben wir jetzt ein Dings, ne? Es entsteht als technische Schuld. Wann wollen wir das bearbeiten? Zu diesem Datum. Schauen wir uns das nochmal an. Ja? Das könnte man mit diesem Konstrukt genauso machen. Also Datumsaufkleber drauf und sagen, da besprechen wir das dann. Ja. Und dann kommt man aus dieser Unverbindlichkeit raus, aus diesen komischen Gefühlen, oh, wird das jetzt weitergemeldet oder nicht oder was? Oder man weiß es nicht. Ja. Dann wird es konkreter.
Bei die schöne Anekdote von dir, Alex, war ja jetzt, das passt ja eigentlich ganz gut dazu, dass es sehr sinnvoll ist, dass man Fachkompetenz und Entscheidungskompetenz klärt.
Genau.
Weil du hast dich ja zumindest dazu berufen gefühlt, in deiner Rolle, in deiner Nähe zum Kunden selber schnell zu entscheiden, weil du die Fachkompetenz hattest. Und deshalb wäre es ja angebracht, dass du mit Fachkompetenz auch dementsprechend die Entscheidungskompetenz hattest. Und wenn die weit auseinanderdriften, das hast du ja auch schön in der historischen Einordnung erzählt, dann fängt man sich meistens oft Probleme ein, weil die Entscheidungen sollten ja da gefällt werden, wo die Fachkompetenz ist.
Genau. Ja, ist wirklich ein gutes Beispiel, weil ich mich ja der, der Soziologie spricht man von der brauchbaren Illegalität. Ne? Also ich habe mich der brauchbaren Illegalität bedient, also ich habe ungefragt die Entscheidungskompetenz zu mir gezogen, obwohl sie ja formal nicht bei mir lag. Das habe ich gemacht. Das heißt, ich habe ein rotes Problem gehabt, also ich habe ein Marktproblem, wo es in der Organisation noch keine Lösung gab. Oder ja, habe ich an mich gezogen, habe das entschieden, umgesetzt und es hat Gott sei Dank auch war es erfolgreich. Das wäre natürlich schon ein Punkt, wenn man als Management schlau ist, dass man das beobachtet. Also was sind mitnahmewürdige Entscheidungen? Ja. Also wo ist es in Ordnung, dass die Entscheidungskompetenz im Zentrum liegt? Und wo ist es notwendig? Also wo beobachte ich, oh, da haben wir ein Problem. Die kommen mit einem Problem daher und eigentlich sollte das ja schon entschieden sein. Warum landet das jetzt bei mir im Zentrum? Das ist natürlich dann schon, das ist dann schon eher hohe Kunst der Organisationsentwicklung, dass man das wirklich gut beobachten kann. Also wie stelle ich fest, was ist eine mitnahmewürdige Entscheidung und was ist keine mitnahmewürdige Entscheidung? Wie stelle ich fest, ob dort die Entscheidungskompetenz bei der Fachkompetenz, ob das passt, ob das zusammenliegt oder nicht? Ja.
Hast du da für dich ein leitendes Prinzip? Wie machst du das bei dir?
Also ich bediene mir natürlich immer dieser Rot-Blau-Entscheidung, interne-externe Referenz. Das ist schon also ein Grundmodell, was auch meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verwenden. Hat das Problem ein Kunden, ne, habe eine Marktreferenz und im Endeffekt ist der Prozess defekt oder gibt es noch keinen Prozess dafür. Ja. Und wenn es noch keinen Prozess dafür gibt, dann können meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sofort entscheiden. Ja. Also das haben wir uns schon ausgemacht, das wurde ausverhandelt. Also wir haben quasi diese Übung, das hat schon 2-3 Jahre gedauert, ja, aber dass die Leute wissen sofort, okay, das muss ich jetzt entscheiden, da brauche ich jetzt nicht zum Alexander Jungwirth gehen, weil der hält mir höchstens vor, warum ich das noch nicht entschieden habe. Ja. Was natürlich dann dazugehört, ist sozusagen was der Schutzraum. Ja. Das heißt, die Leute wissen auch, dass wenn es schief geht, dann übernehme ich die Haftung. Das ist auch wichtig. Also ist quasi das sind wir wieder beim Thema, wie gehe ich mit Niederlagen um. Ja. Und gerade wenn man ganz stark im Projekt, im roten Bereich tätig ist, gibt es ja sehr viele Niederlagen. Also gerade wenn man komplett was Neues bauen muss. Also man glaubt immer, da habe ich heute etwas Neues geschaffen, eine super Continuous Delivery Container Mega Pipeline, wo alle 30 Sekunden deployed wird und alle jubeln. Und ich sage, ja, könnt ihr gerne jubeln, aber wir haben jetzt 2 oder 3 Jahre Niederlagen hinter uns. Es war ein langer Weg von Scheitern. Also wir haben entschieden, hat nicht funktioniert, haben entschieden, hat nicht funktioniert. Das muss man erstens mal psychisch aushalten. Also wer wirklich Innovation machen will, Neues machen will, muss Niederlagen aushalten, der muss leidensfähig sein. Und dieser Bereich braucht letztendlich auch Schutz. Ja, also die Leute muss man halt dann auch beschützen vor, es gibt ja genug immer wieder Zaungäste, die sagen, ah, hab's ja eh gesagt und bla bla bla. Ja. Und das ist wieder so das Ding, wie baue ich diesen vertrauensvollen Schutzraum auf? Ne? Man kann nicht sagen, so, jetzt ist ein Schutzraum da und ihr dürft mir jetzt vertrauen, na, die Nummer funktioniert nicht, sondern das ist ja dann nur, das ist etwas, was man beobachten kann.
Ne? Ja, das ist gut. Vor allem, wenn die Menschen dann mit jemandem zusammen unterscheiden können und sagen, okay, ist das jetzt mitnahmewürdig? Kann ich das, soll ich das weitergeben oder nicht? Ne? Also, keine Ahnung, Beispiel Datenschutz. Ne? Also fällt ein Mitarbeiter auf, oh, da gibt es keine deutsche Auftragsdatenverarbeitungsvereinbarung. das soll er bitte nicht selber machen, das ab ins Zentrum, ne, dafür sind die da, ja, gibt es die Anwälte, die knobeln das aus, ja. Und ich glaube, das gibt einen unglaublichen Leistungsschub für so ein Team, dass der sich jetzt da nicht mit einem blauen Problem rumärgern muss, ja, wo er gar nicht die Kompetenz und das Wissen hat und da wo weitergeben und wir nehmen das mal mit, genau der richtige Weg ist. Ja. Und wenn ein Team das erkennt, wann es was mitgeben muss dem Chef und mitnehmewürdig ist und wann nicht, dann hilft das, glaube ich. Ja. Im Sinne, wie kann man sowas besser machen? Ja. Mhm.
Also es gibt für mich so jetzt aus unserem Gespräch heraus, sage ich mal, zwei mitnahmewürdige Mitnahmen, also Entscheidungen. Das ist, die eine ist, wo es wirklich um zentrale Funktionen geht, also die Struktur und Organisation der Organisation, wo zum Beispiel, weiß ich nicht, Freigabeprozess für Bestellungen ist zu langsam, ja, und das trifft alle. Also da brauche ich jetzt nicht irgendwie in meinem kleinen Bereich irgendwas tun, außer die brauchbare Illegalität, das schon, damit es rausgeht. Aber im Endeffekt sollte man das schon ins Zentrum mitnehmen können. Ob das dann dort wer behandelt, ist eine andere Frage. Und das Zweite wäre für mich auch, sage ich mal, rote Probleme, also Probleme roten Charakter, die sozusagen größer sind als mein Einflussbereich, als mein Schutzraum. Also quasi die Mitnahme nicht jetzt in eine hierarchische Linie, sondern die Mitnahme in eine projekthafte Struktur, die meistens noch nicht da ist. Ja.
Mhm. Als weitere Alternative, was man natürlich noch machen kann, das haben wir auch, glaube ich, im letzten Management Smalltalk auch schon gehabt. Es hilft natürlich immer, das Sozialsystem zu irritieren, indem man das anspricht. Also wenn ich es selber beobachten kann und ich mich gut damit fühle, kann ich es ja ansprechen und sagen, hey, Moment mal, kurz, Stopp, Metaebene. Wir haben gerade gesagt, wir nehmen dieses Thema mit. Müssen wir das wirklich mitnehmen? Ist es eine mitnahmewürdige Entscheidung oder nicht? Könnten wir es nicht auch einfach jetzt hier entscheiden? Das wird am Anfang wahrscheinlich für viel Irritation sorgen, weil es den normalen Kommunikationsfluss stört, aber es ist natürlich ein tolles Mittel, um die Gruppe dafür zu sensibilisieren, was hier eigentlich gerade passiert.
Ja, ich denke gerade an den Chef im Gang. Ne? Also so eine Irritation könnte sein, sowas wie wenn er sagt, ja, das nehme ich mit. Ich so, also flapsig gesagt so, ja, magst du jetzt der Ruhe haben? Soll ich dich morgen nochmal daran erinnern? Oder ist das jetzt wirklich was du rauf delegieren musst oder nicht? Ja, kannst du es entscheiden? Können wir es entscheiden? Einfach da Klartext sprechen, um aus dieser komischen Dings rauszukommen. Vielleicht habe ich noch nicht die Beziehung zu ihm, dass ich jetzt verstehe, okay, ist es ein guter Moment, jetzt mit ihm zu reden oder so? War es der falsche Moment einfach? Ja? Also einfach das anzusprechen, wenn da so eine Irritation ist und man sagt, irgendwie fühlt sich das komisch an. Ja? Ich habe jetzt den Eindruck, dass du jetzt nur mich weiter willst oder so. Ne? Also je nachdem, wie die Kommunikationsbeziehung sein kann, kann man das natürlich offen spielen. Aber ist natürlich immer eine Irritation des Sozialsystems und der Beziehung. Ne? Mit dem Risiko des Offenzulegens ist natürlich immer mit einer kleinen Gefahr verbunden darin. Ja? Oder man handelt sich dann ein erneutes Schauspiel ein, ne? Was man dann stackt. Der sagt, nein, natürlich, also ich habe immer Zeit für dich und so, ist alles in Ordnung. Ja? Und in Wirklichkeit will der einfach noch weiter. Ja? Oder so, ne? Also da könnte es auch sein, dass man sich dann ein zweites Schauspiel einhandelt, ein erneutes Business-Theater. Aber das wäre natürlich grundsätzlich eine gute Idee. Also das einfach mal in die Kommunikation bringen, wie wir sagen. Ja?
Jetzt sprichst du natürlich noch einen weiteren guten Punkt an, also im Sinne der Autopoese eines sozialen Systems, also der Selbstfortsetzbarkeit, ist natürlich so ein Satz super, um die Kommunikation einfach am Laufen zu halten. Ne? Wir haben ja mehrfach in dem Podcast erläutert, soziale Systeme bestehen aus Kommunikation, Kommunikation muss an Kommunikation anschließen. Und diese Flutschbegriffe, diese Sätze, die wir hier probieren zu dekonstruieren, die sind halt einfach super dafür, weil es sozial anerkannt ist und ich sage einfach, ja, nehme ich mir mit, Kommunikation läuft weiter, Sozialsystem hat sich fortgesetzt, fantastisch. Also es ist eine grandiose, eine brillante Art und Weise, wie das System sich einfach selber fortsetzt. Das ist schon, muss man auch mal anerkennen.
Ja, das wäre die Grundfunktion, also die Fortsetzung.
Das wäre die Grundfunktion, ja. Genau. Okay. Fehlt euch noch was? Haben wir irgendwas vergessen? Sonst fassen wir einfach zusammen.
Ja, nein, also aus meiner Sicht haben wir alles gesagt und vielleicht beginne ich mit meiner Zusammenfassung, auch wenn man diesen Satz jetzt hört. Ja. Es ist nicht so trivial herauszufinden, warum das jetzt irgendwo mitgenommen wird. Ja. Mhm. Also da braucht man schon ganz ein scharfes, wie soll ich sagen, ein scharfes Denken, ja, um herauszufinden, ist das jetzt funktional oder ist es eigentlich schon dysfunktional und die Organisation instrumentalisiert mich sozusagen dazu, damit sie sich fortsetzen kann.
Für mich ist das so ein erneuter Lackmustest. Wenn dieses Wort vorkommt, dann sind meine Sinne sensibilisiert dafür. Ja? Dass ich, da muss ich jetzt hinschauen, genau. Ja? Und das aktiviert meine Beobachtungsfähigkeit. Ja? Also selbst wenn ich es vielleicht nicht rauskriege, aber wenn so ein Wort kommt, das ist für mich so ein Markerwort, dann ich sage, was wird da mitgenommen, wieso, weshalb? Und so, das sind so die ersten Fragen, die ich mir dann stelle. Und das dann so durchdringen und vielleicht auch im Nachgang, wenn die Situation vorbei ist, drüber nachzudenken kurz, was war denn das eigentlich gerade? Das ist auf jeden Fall schon mal hilfreich. Ne? Also wenn man sich dieses Wort in seine persönliche Markerliste aufnimmt und sagt, okay, da muss man es mal genauer
anschauen. Der Detektivsinn wird aktiviert.
Ja, genau. Also das bin ich sofort hellhörig. Ne? Es gibt mehr so Wörter. Ne? Also sowieso, ja, klassisches, ja, im Projektmanagement, ja, ist eh alles klar, oder? Ja, also da klingelt ja bei mir alle Alarmglocken. Ja?
Okay. Fantastisch. Also wir haben heute über den Satz gesprochen, das nehme ich mir mit im Kontext von Management Smalltalk. Wir haben fünf Funktionen rausgearbeitet. Das eine ist, dass man sich selbst als Chef, als Manager nicht die Blöße geben muss, weil man einfach sagen kann, ich habe keine Ahnung, sondern ich sage einfach, ich nehme es mit und damit ist das Thema sozusagen erledigt. Auf der gleichen Seite, auch für die Gegenseite, kann ich Themen einfach gut abmoderieren, wenn sich jemand um Kopf und Kragen redet. Ja, dann kann ich einfach sagen, hey, das entlastet diese Person gerade. Ich sage einfach, ja, das haben Sie gut gemacht, Herr Müller, das nehmen wir uns nochmal mit. Grundsätzlich ist es eine entlastende Funktion. Ich habe eher eine Entscheidungslethargie und ich schiebe Probleme in die Zukunft. Dadurch baue ich kommunikative Schulden auf, aber es kann natürlich für die jetzige Situation eine Funktion haben, weil ich jetzt mich dadurch entlaste. Und das haben wir im historischen Kontext auch gesagt, das ist ein Einhalten von den Berichtswegen. Also die haben die Rot-Blau-Unterscheidung angebracht und haben gesagt, für alle Probleme, die blau sind, ist es natürlich total super und absolut gerechtfertigt, sich an die Berichtswege zu halten und dann dem Chef das zur Mitnahme zu delegieren, wenn man so will. Und als Alternativen haben wir gesagt, Verbindlichkeit ist gut, dass man sofort sagt, hey, ja, wir nehmen es mit, aber wann sprechen wir nochmal drüber? Die Unterscheidung zwischen Fach- und Entscheidungskompetenz, dass die möglichst nah beieinander liegen sollte, ist ansprechen. Also kriegen wir das Sozialsystem irritiert, um es einfach anzusprechen. Hey, wir wollen hier gerade was mitnehmen. Müssen wir das jetzt wirklich mitnehmen oder können wir es auch direkt klären? Und generell das Denkmodell zwischen Rot-Blau, kompliziert, komplex, dass wir da einfach die Unterscheidung haben. Nur rote Probleme sind, also entweder ist das Problem so groß, dass es meinen Schutzraum übersteigt, dann ist es gut zu mitnehmen. Ansonsten sollte ich bei komplexen Problemen schauen, dass ich Fach- und Entscheidungskompetenz sehr nah zusammenbringe. Und ganz allgemein haben wir zusammengefasst, es sichert den Fortbestand der Kommunikation, es ist total anschlussfähig und es ist total super für eine Organisation.
Perfekt.
Super. Dann sage ich euch vielen Dank für den Gedankenaustausch. Wir freuen uns über eure Kommentare wieder, welchen Satz wir als nächstes dekonstruieren sollen. Und wir freuen uns über eure Rückmeldung und viel Spaß beim Beobachten und eine gute Woche.
Ein Servus aus Linz.
Bis dann.
Das war der Podcast Wir müssen reden. Wenn du Fragen oder Feedback hast, melde dich gerne bei uns. Du erreichst uns auf LinkedIn über unsere Webseite wir-müssen-reden.net oder einfach per Mail an podcast@wir-müssen-reden.net.